Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
Moin, moin und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, 16 Uhr. Es ist dunkel, kalt und regnerisch.
Und wir haben uns extrem lange nicht mehr gehört.
Viel zu lange ist es her.
Also es war ja keine Absicht, dass wir so lange keine Podcasts mehr machen. Wir haben sogar welche aufgenommen, zum Beispiel Botswana, aber wir haben uns da komplett verquatscht, sodass wir uns dachten, ey, wir müssen das nochmal machen, ein bisschen knackiger drüber reden. Und ja, Leute, was sollen wir euch sagen? Das Auftragsjahr kam uns dann irgendwie dazwischen.
Ja, es war mehr zu tun, als wir tatsächlich geplant hatten oder gedacht haben, dass wir eigentlich das ganze Jahr ausgelastet waren mit so vielen To-Dos, dass der Podcast leider etwas hinten, wie sagt man, runtergefallen ist.
Und zack, es ist jetzt Mitte November.
Es ist einfach schon fast wieder Weihnachten. In 4 Wochen ist Weihnachten und ja, wie du sagst, wo ist das Jahr hin? Keine Ahnung. Es ist fast vorbei, aber wir schauen optimistisch ins neue Jahr. Wie jedes Jahr sagen wir das euch, dass wir nächstes Jahr angreifen werden und hoffentlich den Podcast wieder füllen können mit all den spannenden Geschichten, die wir dieses und letztes Jahr so erlebt haben.
Ja, wir haben einiges auf unserer Ideenliste, über was wir alles Podcast machen wollen. In dieser Folge heute wollen wir aber einmal in Deutschland bleiben, ins schöne Franken.
Ja, denn dieses Jahr durften wir die große, ich nenne es mal Jahreskampagne für den Tourismusverbund Franken machen. Das ist praktisch, waren wir so eine Art Botschafter für die Region. Und für uns hieß es von Mai bis August in 15 verschiedene fränkische Städte zu reisen, die zu erkunden, zu entdecken und euch mit den besten Tipps und Inspirationen versorgen. Und dazu gehört auch unter anderem dieser Podcast, wo wir die ersten 5 dieser 15 Städte mal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Was wir aber jetzt schon mal sagen können, ist, dass wir auf dem Blog fleißiger waren als hier beim Podcast, denn alle 15 Städte sind schon auf dem Blog nachzulesen. Sprich, alle Infos, die wir jetzt hier raushauen, gibt es schon zum Nachlesen
auf dem Blog. Genau. Und auf Instagram gibt es da von jeder Stadt ein Story-Highlight. Es gibt Feedposts, es gibt Reels. Also wir haben so viel Material bereits online gestellt. Wenn ihr dort ausführliche Informationen nachlesen wollt, dann gerne bei uns auf dem Blog. Hier im Podcast halten wir uns natürlich deutlich kürzer, denn 15 Städte oder heute 5 Städte. Wir machen 3 Teile dieser Reihe. Und ja, das wäre ein bisschen viel. Ich glaube, da bräuchten wir 10 Stunden Podcast-Folgen. Und ich glaube, damit verschonen wir euch.
Deswegen halten wir uns jetzt so ein bisschen knapper, haben uns für die erste Folge die Städte Coburg, Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und Nürnberg rausgesucht.
Genau, und wir starten doch direkt mal mit Coburg. Dort begann unsere große Franken-Rundreise. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich vor der Reise gar nicht genau wusste, was uns dort erwarten wird, denn Coburg habe ich so noch nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir hier aus dem Norden kommen. Wir sind von der Küste und da ist jetzt Coburg nicht so auf meinem Schirm, sondern vielleicht eher dann doch Schleswig-Holstein, drüben Polen, Dänemark, Schweden. Aber runter nach Bayern ist immer nicht, sage ich mal so, bei uns an erster Stelle.
Oh, darf man sagen, dass Franken Teil von Bayern ist? Da ist ja auch schon.
Ui, ganz enge Kiste, Leute, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
Okay, ich würde sagen, wir machen schnell weiter. Ja, wie du schon sagtest, Coburg haben wir im Norden, liegt ja jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, liegt übrigens zwischen Erfurt und Bamberg und hat ca. 40.000 Einwohner. Also jetzt keine Riesenstadt, aber
keine super, super kleine Stadt. Sie ist übersichtlich. Und ja, mit unserem ersten Gang durch die Stadt konnten wir damals schon so ein bisschen leicht ertasten, was so auf uns zukommen wird. Wir sind ja durch die Fußgängerzone geschlendert, über den Schlossplatz, wo man schon schöne Grünanlagen erahnen konnte, vorbei am Schloss bis hin zum Marktplatz, wo wir schon die ersten wunderschönen Fachwerkhäuser sehen konnten. Denn dafür, das will ich hier nochmal anmerken, kommt in den 15 Städten jede Menge Fachwerk auf euch zu. So viel Fachwerk habt ihr noch nie gesehen. So viel Fachwerk kommt auf euch zu.
Ja, das Wort Fachwerk werden wir eventuell auch das ein oder andere Mal benutzen, aber Die Region ist natürlich geprägt von Fachwerk und kleinen charmanten Städtchen.
Und Bier.
Und Bier.
Und Wein.
Und da fügt sich Coburg natürlich optimal ein, wie Bolle schon sagte. Also dieser Spaziergang, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass man in der Stadt so einiges entdecken kann.
Genau, wir starten direkt mal mit unseren, ich sag mal, Top 3 Highlights in Coburg. Wir müssen uns, wie gesagt, ein bisschen kürzer fassen. Wenn ihr deutlich mehr Highlights nachlesen wollt, schaut auf den Blog. Aber wir versuchen mal so die 3 Top-Besonderheiten für euch hier mal so ein bisschen rauszukristallisieren. Und dazu gehört auf jeden Fall in Coburg die sehr charmante Altstadt mit dem Marktplatz. Dort findet ihr nämlich ringsherum um den Marktplatz schon sehr imposante Bauwerke, wie zum Beispiel das wunderschöne Renaissance-Rathaus oder das imposante Stadthaus mit der alten Hofapotheke. Und ja, diese gehört übrigens auch zu den ältesten Gebäuden am Marktplatz. Und ja, an diesem großen Marktplatz einfach mal hinstellen, auf euch wirken lassen. Schaut euch mal rum, 360-Grad-Blick, es sind wirklich wunderschöne Hausfassaden. Mhm. Und ich meine, man hat sogar schon mal gesagt, es ist einer der schönsten Marktplätze Bayerns, wenn ich mich recht erinnere. Aber vermutlich sagt das jede Stadt von seinem Marktplatz. Aber der in Coburg ist wirklich sehr schön. Und immer mittwochs und samstags findet da übrigens von, ich glaube, so morgens um 8 bis so circa um 1 der Wochenmarkt statt, wo ihr auch jede Menge
also frisches Obst, Gemüse, Backwaren, Blumen, so ein typischer Wochenmarkt einfach.
Genau, ja, da könnt ihr da ein bisschen bummeln, wenn ihr an diesen Tagen in der Stadt seid. Aber Emmy, da gibt es ja noch eine andere Besonderheit, die man unter anderem auch direkt am Marktplatz bekommt.
So in einem kleinen Imbissstübchen, das war ein kleiner Wagen, glaube ich sogar, haben wir, und das muss man natürlich bei jedem Coburg-Besuch machen, die Coburger Bratwurst probiert. Die ist mit 25 cm durchaus lang. Sie guckt rechts und links aus dem Brötchen raus.
Ja, sie hängt so richtig an den Seiten runter.
Ja, und da gibt es natürlich so ein paar Besonderheiten. Und zwar muss sie nach Vorschrift an dem Tag oder innerhalb von 24 Stunden gebraten werden, als sie gemacht wurde.
Wenn,
also
ja, genau.
Die rohe Wurst muss 24 Stunden später spätestens auf den Grill legen. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit, sondern sie muss auf Kiefernzapfen gegrillt werden. Der dadurch entstehende Rauch gibt der Wurst ihr ganz spezielles Aroma.
Ja, und wie hast du sie empfunden? Wie haben sie ja probiert?
Ja, lecker.
Würzig, anders, ne?
Würzig, anders. Ah,
ne, und sie war auch so saftig. Sie war so, ja, so, ich will nicht sagen wässrig, aber sie war wirklich komplett anders als eine andere Bratwurst. Man hat gemerkt, es ist eine sehr besondere Art des Bratens und der Herstellung. Ja, und rund um den Marktplatz findet ihr viele Gassen und Straßen, wo ihr Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars findet. Und hier wollen wir mal anmerken den Steinweg oder auch die Spitalgasse. Ja, und von der Altstadt und dem Marktplatz aus machen wir uns nun auf den Weg, auf den sehr, sehr kurzen Weg.
Auf den sehr kurzen Weg.
Zur historischen Schlossanlage Ehrenburg mit Schlossplatz. Diese Schlossanlage befindet sich gleich gegenüber des Landestheaters und die Geschichte reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Also das Renaissance-Schloss hat eine lange und bewegte Vergangenheit. Betreten kann man es aber nur im Rahmen einer Führung. Und dabei werden dir 25 wirklich prächtige und wunderschöne Räume gezeigt. Und natürlich erfährst du bei der Führung auch einiges über das Leben im Schloss und generell auch zur damaligen Zeit. Und Emmy, wir waren ja auch vor Ort und haben uns bei einer Führung das Schloss mal angeschaut.
Ja, ich fand es wahnsinnig imposant, durch diese Räume zu laufen. Die waren auch noch alle so nett hergerichtet, so. Ja, alles war noch im Stile von damals. Wandteppiche, so alte Gemälde, originale Möbel aus der Zeit. Und alles zusammen war wie so eine Zeitreise ins damalige Leben, wie du schon sagtest. Und da stelle ich mir manchmal wirklich vor, so in so einem kleinen Eckchen zu sitzen, mit dem Finger zu schnippen und dann dieses Treiben von damals irgendwie live nochmal mitzuerleben, genau, wie sahen die aus, wie waren die gekleidet, wie hat man gesprochen. Ja, finde ich total interessant und dadurch, dass das alles so gut hergerichtet war, konnte man sich da schon gut reinfühlen, fand ich.
Ja, es war auch schön zu sehen, diese ganzen originalen Möbel. Also es ist halt einfach was ganz, ganz anderes zur heutigen Zeit. Mhm. Und ja, ich finde es auch immer wieder schön, diese Räume zu betreten. Und ja, auch diese Riesengemälde, wo von den ganzen Familien Selbstbildnisse dort hängen, in Übergröße, irgendwie 5x5 Meter. Und
Riesenporträts.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn und es ist so, so schön gemacht.
Ja, du bist auf einmal im Schlafzimmer, das Königin Victoria bei ihrem Besuch in Coburg benutzt hat, und in einem Ankleidezimmer und dann plötzlich in einem Thronsaal. Ja, ist einfach Wahnsinn.
Ja, und alles ist so gut erhalten. Also das ist da wirklich einzigartig im Schloss Ehrenburg. Und wo du gerade auch Königin Victoria erwähnst.
Victoria.
Der Lenz ist da. Nein, das passt nicht. Wollte ich noch mal hinzufügen, dass Coburg ja der Geburtsort von Prinz Albert war. Und er wiederum war der Ehemann von Königin Victoria von England. Und sie wiederum, Emmy, war die Ururgroßmutter von Queen Elizabeth II. Und ich finde es irgendwie witzig, dass Coburg praktisch irgendwie eine Connection zum englischen Königshaus hat.
Ja,
also einfach mal die Ururgroßmutter von Queen Elizabeth II. Ist dort durch das Schloss gelaufen und hatte dort ihre Zimmerchen.
Genau, sowas erfährt man halt bei einer dieser Führungen. Die starten zu jeder vollen Stunde, kosten 5 Euro. Die Öffnungszeiten schaut ihr am besten mal auf der Webseite nach. Die ändern sich vielleicht hin und wieder und ja, das ist halt up to date.
Genau, und auf unserem Blog, im Blogbeitrag zu Coburg, haben wir auch echt ein paar richtig schöne Fotos von diesen Zimmern. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
Vom Schloss, nach der Führung, nachdem man sich ein bisschen verzaubern lassen hat, bietet es sich an, einen kleinen schönen Spaziergang zu machen, rüber über die Arkaden in den Hofgarten. Das ist so ein riesen, ich würde fast sagen, so ein Stadtpark und wie eine riesen grüne Lunge der Stadt, und dann kann man zur Feste Coburg laufen.
Ja, diese Burganlage aus dem späten Mittelalter thront über der Stadt, über Coburg.
Ja, wirklich thront,
und
bestimmt.
Ermöglicht dir so eine richtig schöne Aussicht über die Stadt und die Umgebung. Es lohnt sich also schon alleine nur der Aussicht wegen, dort mal hoch zu spazieren und einen Ausflug zur sogenannten Feste Coburg zu machen.
Ja, aber ich finde, man sollte schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Wir waren nämlich in diesen Räumlichkeiten und es gibt eine richtig abgefahrene Ausstellung, so ein Museum. Da gibt es halt alte Waffen zu sehen oder alte Kutschen, wirklich auch in einem Tipptopp-Zustand. Schlitten, Gemälde, Skulpturen, auch wieder ja, Utensilien von damals.
Ja, ich fand auch dort dieses, weil du gerade die Kutschen erwähnt hast, ganz unten, glaube ich, standen die. Da musste ich mich so an Cinderella erinnern. Das war wirklich
total.
Eine so eine Kutsche, die sah genau so aus. Also sehr, sehr spannende Ausstellung dort in der Feste Coburg. Und wir sind ja dann noch weitergegangen.
Ja, da fand ich zum Beispiel die Rüstungskammer.
Rüstkammer, glaube ich, ja.
Ja, total abgefahren. Diese unzähligen Ritterrüstungen in so einem Tip-Top-Zustand, dass man denkt, die wurden vor ein, zwei Jahren erst ausgemustert. Du hast ja auch richtig schöne Fotos davon gemacht. Also total beeindruckend.
Ja, das sah so aus, als wenn eine Armee vor dir steht. So
ja,
nebeneinander
genau.
Gereiht, aber es waren einfach nur so, ich sag mal, hohle Rüstungen ohne Mensch da drin natürlich. Aber war richtig cool, das mal zu sehen.
Und auf der anderen Seite dann deren Waffen, Säbel und ich weiß nicht, welche Mordwerkzeuge sie damals so alle schon
und
hatten.
Und Verteidigungswerkzeuge,
ja.
Genau. Ja, aber zudem kannst du ja nicht nur dort diese Waffen und Gegenstände und Kunstartefakte bestaunen, sondern auch ein paar historische Räume, wie zum Beispiel ein riesengroßer Fest- und Bankettsaal oder auch das Jagdzimmer. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, das war ja so komplett mit Holz verkleidet, sah auch richtig, richtig schön aus. Und es gibt auch in der Feste noch die Lutherkapelle und ich habe gelesen, dass man dort sogar heiraten kann.
Zu unserer Zeit war keine Hochzeit da, ne?
Nee, keine Hochzeit.
Eigentlich schade, hätten wir uns zum Umtrunk mal
hätten wir mitfeiern können. Also, wenn ihr mal in Coburg seid, nehmt den Weg hinauf zur Feste Coburg. Man kann übrigens auch mit dem Feste-Express hinauffahren. Wir sind damit runtergefahren, da hatten wir keine Lust runterzulaufen. Der fährt immer zwischen April und November, einfach direkt zwischen der Feste Coburg und der Herrengasse. Kostet 6 Euro eine Hin- und Rückfahrt. Und ja, damit kann man dann auch ein bisschen gemütlicher zur Burg kommen und alternativ dazu Dazu gibt es aber auch den Bus Nummer 5, der ebenfalls zur Burg fährt. Aber wir empfehlen eigentlich den Spaziergang, der ist auch gar nicht so anstrengend.
Ach, ich fand den Festexpress auch witzig, der war total unmöglich.
Ja, so eine Bimmelbahn, ne?
Ja, genau. Ja, da sind wir aber auch schon durch hier mit unseren Top 3 Highlights für Coburg, wenn man es so nennen will. Das ist einmal die charmante Altstadt mit dem Marktplatz, unbedingt treiben lassen. Schloss Ehrenburg, eine Führung machen, ja, zu einer längst vergangenen Zeit, war auch richtig interessant. Und hier die Feste Coburg, die wir ja gerade erzählt haben. Alle Infos dazu findest du natürlich auf unserem Blog. Und so, Bolle, du hast dich ja dafür eingesetzt, dass du noch einen kleinen besonderen Platz bekommst für besondere Tipps, nämlich die Tipps für
Schlemmermäulchen. Oh, wir könnten so einen Einspieler dafür machen. Bolles Tipps für Schlemmermäulchen. Bolles Schlemmermäulchen-Tipps. Wie wir es auch nennen, ich habe hier nochmal 3 Tipps rausgesucht, weil so schön auch Sehenswürdigkeiten sind und Informationen zu touristischen Highlights gehört für uns auch immer dazu, gut einzukehren, sei es Café, Restaurant oder vielleicht abends noch eine Bar. Und für Coburg habe ich 3 Einrichtungen, die ihr euch mal merken könnt. Zum einen das Café Sorgenfrei. Dort bekommt man nämlich unter anderem, also die Karte ist sehr vielfältig, aber ich erwähne hier mal die frischen Waffeln und den super süßen, gemütlichen Innenhof. Das ist das Café Sorgenfrei. Dann waren wir abends in der Sonderbar oder im Restaurant Sonderbar. Dort haben wir richtig leckere vegane Burger und fancy Drinks bekommen. Und wir saßen draußen vor der Bar. Die Sonne ging langsam unter. Um uns herum super viele junge, ich würde fast sagen Studenten. Also es war ein richtig gemütliches Flair und das Essen war wirklich top. Und als letzten Schlemmermäulchen-Tipp noch das Picnic Coffee and Snacks. Dort gibt es täglich leckere Suppen und Thai-Curries und die Atmosphäre ist auch total gemütlich. Natürlich gibt es dort auch Kaffee und Kuchen, aber wir finden vor allen Dingen die Thai-Curries sehr zu empfehlen im Picknick, Coffee und Snacks.
Vielen Dank für deine Schlemmermäulchen-Tipps.
Ja, das waren's. Bolle Schlemmermäulchen-Tipps. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Aber Emmy, wir haben uns für das Ende einer Stadt noch was Besonderes überlegt.
Und zwar wollten wir so 1, 2, 3 interessante Fakten zur Stadt nochmal raussuchen. Fakt Nummer 1 für Coburg. Martin Luther war in Coburg. Ja, wer hat das gedacht? 1530 hat er in der Feste Zuflucht gefunden und übersetzte dort zum Beispiel Teile der Bibel ins Deutsche.
Ja, das erlebt man auch auf der Feste. Dort findet man auch ein paar, ich sag mal, wie soll man es sagen, ein paar Hinterlassenschaften. Also es wird auf jeden Fall dort deutlich gemacht, dass Martin Luther dort war. Und ein super interessanter Fakt zu Coburg ist außerdem, dass jedes Jahr im Juli das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens mit über 150.000 Besuchern in Coburg stattfindet.
Wahnsinn.
Ja, dann sorgen über 200 Gruppen mit rund 400 Tänzern für richtig viel Stimmung in den Straßen der Stadt.
Es sind 4.000 Tänzer.
4.000, was habe ich gesagt?
400.
Oh, 4.000
Tänzer. Also das ist viel größer,
Tänzer,
als man sich das vorstellt. Und das in Coburg hat man nicht unbedingt auf dem Schirm. Aber vielleicht ist das ja auch mal ein Event, um dorthin zu gehen.
Habe ich auf jeden Fall eine Rückmeldung bekommen aus der Community, dass dort dieses Jahr wieder jemand hingefahren ist. Und er meinte, er ist jedes Jahr dort. Und es ist ein absolutes Spektakel. Es ist praktisch Rio-Feeling in Coburg. Vielleicht sollten wir uns das auch mal anschauen.
Ja, und im Juli hat man vielleicht auch das Wetter wie in Brasilien.
Das stimmt, das könnte sehr warm werden. Ja, und von Rio und dem Samba in Brasilien geht's jetzt nach Bamberg. Perfekte Überleitung, Brasilien und Bamberg.
Ist das Direktflug oder?
Ist Direktflug, einfach zack, ab nach Bamberg. Ja, dort waren wir bereits 2017 schon einmal im Rahmen unserer 2-monatigen Deutschlandreise, denn damals haben wir gedacht, hey, wir kennen andere Länder fast besser als unser eigenes Land und dann haben wir entschlossen, einfach mal durch Deutschland zu reisen und dort waren wir eben unter anderem auch in Bamberg, weshalb wir vor dieser Frankenrundreise durchaus schon wussten, was uns dort erwarten würde. 77.000 Einwohnern ist Bamberg gar nicht so klein, aber auch nicht groß. Es ist irgendwie die perfekte Größe und mit den knapp 12.000 Studenten hat Bamberg auch immer so einen ganz charmanten, wunderschönen Charme, wie ich finde. Auf der einen Seite hat man auch die vielen Touristen, die durch die Stadt schlendern, denn Bamberg ist auch einfach eine wunderschöne Stadt. Und auf der anderen Seite hat man die Locals und die jungen Studenten, die sich dort herumtreiben und das Leben genießen.
Also wenn ich hier an Bamberg denke, ne, dann kommt mir sofort die ja, mittelalterliche Altstadt mit den ganzen Fachwerkhäusern und Gassen in den Sinn. Und deswegen ist sogar 1993 die Altstadt sozusagen zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden.
Ja, weil die Altstadt einfach außergewöhnlich gut erhalten ist und man so viele verschiedene architektonische Stile aus sage und schreibe 9 Jahrhunderten Wahnsinn. In der Stadt wiederfindet. Und das macht Bamberg natürlich zu einer ganz besonderen Stadt.
Womit wir eigentlich auch schon mitten in unserem ersten Highlight sind.
Genau, die Altstadt von Bamberg mit den wunderschönen Gassen und Fachwerkhäusern. Man muss direkt dazu sagen, dass es ein wahres Labyrinth ist an verwinkelten Gassen und engen kleinen Durchgängen. Das macht Bamberg aber auch so, ich sag mal, so charmant und so gemütlich. Auch wenn die Stadt schon sehr touristisch ist, ist es aber einfach schön, durch die Altstadt zu laufen, denn man sieht nicht nur Fachwerkhäuser, die natürlich eins schöner als das andere, sondern auch richtig prächtige Bürgerhäuser und wunderschöne bunte Fassaden. Und mehr als 2000 Gebäude sind in Bamberg sogar denkmalgeschützt und sorgen halt dafür, dass die Stadt so einen unverwechselbaren Charme hat, wie sie eben hat.
Weil du das Wort Labyrinth genutzt hast, ich kann mich an die eine Situation erinnern, wo wir ja auch so umhergelaufen sind und du meintest dann nochmal, oh, hier sind die echt schön. Habe ich gesagt, Schatz, hier waren wir wahrscheinlich schon 3 Mal jetzt heute.
Ja, aber siehst du, es fällt mir immer wieder auf, dass was schön ist. Auch wenn ich da schon 100 Mal war und also, ich dann das Gefühl habe, ich war da noch nicht. Aber ich war da schon. Passiert mir übrigens sehr oft. Ja, und in der Altstadt findet ihr natürlich auch viele Cafés, kleine Souvenirläden, kleine Geschäfte und Restaurants und Bars. Also man kann sich wunderbar treiben lassen, einfach mal flanieren. Und ja, diesen ganz besonderen Vibe so auf sich wirken lassen.
Aber ich kenne von Bamberg auch dieses eine Fotomotiv und zwar das alte Rathaus.
Ja, und das befindet sich auch in der, ich sag mal, historischen Altstadt. Das ist auf einer künstlichen Insel erbaut worden.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, und das verbindet auf dieser künstlichen Insel, wird das Rathaus dann mit der oberen und unteren Brücke irgendwie, ich sag mal, so verbunden, dass du Zugang von der Neustadt zur Altstadt hast oder von der Altstadt zur Neustadt.
Auf jeden Fall finde ich ein richtig schönes Fotomotiv. Man muss nur ein bisschen warten, dass man nicht so viele Menschen darauf hat.
Ja, und
das ist natürlich buntes Treiben.
Man muss gegenüber auf den Geierwörthsteg, denn dort von diesem Steg aus, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, aber er wird zumindest so geschrieben, kann man das Foto machen. Dann hast du das alte Rathaus mit dem Wasser und den beiden Brücken wunderschön genau vor dir. Und an diesem Steg sind auch so ein paar Blumenkästen. Und dann kannst du so richtig schön durch die Blumen auf das alte Rathaus fotografieren. Und ich glaube, es ist wirklich das Foto der Stadt, aber es ist auch wirklich eines der schönsten.
Ich wollte gerade sagen, am besten morgen zum 5:30.
Nee, wir hatten aber auch Glück. Dadurch, dass du ja auf diesem Steg bist, der war eigentlich jetzt nicht, ich sag mal, super gefüllt. Und siehst du die Leute,
ne?
Genau, du bist ein bisschen tiefer und siehst jetzt die ganzen Besucher auf der Brücke und bei dem Durchgang gar nicht. Also eigentlich der perfekte Fotospot.
Und wenn man da schon mal auf der Ecke ist, ich habe hier einen kleinen Tipp. Halte Ausschau nach dem berühmten Engelsbein. Das ist so ein, man kann ja sagen, so ein Bein, welches aus dem Gemälde, so aus der Fassade so rausragt. Und es sieht fast so aus, als würde der Engel aus diesem Gemälde steigen. Fand ich irgendwie voll abgefahren.
Genau, wir haben es auch gefunden. Es ist, glaube ich, auf dem Blog haben wir ja auch ein Bild dazu, von diesem kleinen Engelbeinchen.
Und wenn ihr das Beinchen dann gefunden habt, dann geht doch nochmal fix in das Rathaus rein, weil dort gibt es eine der größten Porzellansammlungen Europas. Also auch wieder ein überraschender Fakt.
Ja, und vom Rathaus aus machen wir uns jetzt auf den Weg zu unserem zweiten Top-Highlight in Bamberg. Es ist natürlich, das möchte ich mal dazu sagen, immer so ein bisschen Geschmacks- und Ansichtssache, was der eine schön findet und der andere. Bamberg hat so viel mehr zu bieten, das können wir euch auf jeden Fall auf dem Blog auch viel genauer zeigen. Aber hier in dem Podcast habe ich mich für Highlight Nummer 2 entschieden, nämlich Klein Venedig. Dabei handelt es sich eigentlich um eine bunte Häuserreihe, die direkt am Fluss sich ja aneinander reiht. Das sind kleine bunte Fachwerkbauten, die so winzige, hübsche Gärtchen davor haben.
Total süß,
ja. Ja, und dieser Anblick ist total liebevoll und wenn man auf der anderen Seite des Flusses steht, über dem Flussblick zu diesen bunten Häusern, ist einfach ein wunderschöner Anblick und ich finde, diese Häuserzeile gehört für mich und Emmy, ich glaube für dich auch, zu den Top-Highlights von Bamberg.
Ist halt ein super schönes Fotomotiv.
Super schönes Fotomotiv und man kann es natürlich auch vom Wasser bestaunen, denn in der Nähe vom alten Rathaus legen auch regelmäßig Ausflugsschiffe ab, mit welchem du dann direkt an dieser einmaligen Häuserzeile vorbeischippern kannst. Oder ich habe gelesen, man kann auch SUPs leihen und dann könnte man ja eigentlich auch direkt vor die Gärten schippern. natürlich nicht ganz so aufdringlich bitte, aber man kann da auch mit dem SUP oder mit einem Kajak-Kanu vorbeischippern.
Ist ja interessant. Du bist gerade, hast du es gemerkt, von Rio nach Bamberg gereist. Jetzt bist du in Venedig.
Ja, das, ihr seht mal, diese Rundreise durch Franken ist
eine Weltreise.
Ist fast wie eine Weltreise. Ja. Stimmt, Emmy, du bringst es auf den Punkt.
Mein nächster Tipp ist nicht eine allzu lange Reise, und zwar ein Abstecher zum Kloster Michaelsberg.
Aber Emmy, bevor du weiterredest, ich sag schon mal jetzt, es kommt nachher auch wieder eine kleine Weltreise, die mit diesem Kloster zu tun hat.
Boah, ich bin gespannt. Also das Kloster Michaelsberg ist auf einem der 7 Hügel der Stadt errichtet worden. Entsprechend hat man eine grandiose Aussicht über die Dächer der Stadt und hat für uns ja so ziemlich die schönste Aussicht in Bamberg.
Definitiv. Ich fand es dort richtig, richtig schön, weil man auch in die verschiedenen, ja, man sieht die verschiedenen Stadtteile der Stadt.
Ja, das stimmt. Perfekt wird die Aussicht mit einem Glas Wein. Denn wer hätte gedacht, neben Bier spielt auch Wein eine kleine Rolle. Denn am Hang des Klosters wird tatsächlich Wein angebaut, abgefahren. Ist nicht viel, aber ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen ihr abfüllen, aber
nicht
es war auch gar
Kopf.
Nicht so wenig, ne? Wir waren auch irgendwie überrascht, was da rauskommt.
Es war nicht viel, aber es war auch nicht wenig, aber was ich weiß, er war richtig lecker.
Ja, das hast du jetzt perfekt zusammengefasst. Ja, wir haben ihn probiert, wie Bolle schon sagte, super lecker und kommt natürlich in typisch fränkischen Boxbeutel. Wer hätte es gedacht?
Ja, und das ist natürlich ja auch ein richtig cooles Mitbringsel, wie ich finde.
Den kann man übrigens oben im Stiftsladen kaufen. Da gibt es noch andere kleine Souvenire und Mitbringsel.
Genau, das ist so ein kleines Informationszentrum zum Kloster. Das ist auch, ich glaube, es ist sogar ganz neu. Und
ja,
wir
stimmt.
waren ja drin, es war richtig modern gemacht. Und da gibt es, ja, wie du schon sagtest, viele kleine hübsche Dinge, die eine sehr gute Figur als Mitbringsel machen. Ja, und wo wir schon beim Thema sind, das Kloster kann man eigentlich auch selbst besichtigen, allerdings nicht zurzeit. Und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis es wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Denn aktuell finden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, welche laut Infos der Stadt auch noch einige Jahre dauern werden. Informationen über das Kloster bekommt ihr in diesem modernen Infozentrum direkt nebenan. Und dort gibt es dann auch einen Schluck Weinchen. Wenn man möchte. Ja, und vom Kloster, wenn man auf der großen Terrasse die wunderschöne Sicht über Bamberg genossen hat, empfehlen wir euch den Weg zurück in die Altstadt über den Benediktinerweg. Dieser führt nämlich durch die ehemalige Gartenanlage und vorbei an malerischen Brunnen und dem neu angelegten Weinberg. In kürzester Zeit ist man dann so wieder unten in der wunderschönen Altstadt.
Ja, war echt ein schöner Rundweg sozusagen, dann wieder in die Stadt zurück. Bolle, dann wird's doch wieder Zeit für deinen Schlemmertipp.
Es wird Zeit, meine Lieben, für Bolles Top 3 Schlemmertipps für Bamberg. Ja, natürlich habe ich auch hier wieder mir ein paar Stichpunkte gemacht, denn ich möchte euch unsere Einkehrtipps nicht vorenthalten. Fangen wir mal an mit dem Restaurant Kleehof. Dieses Restaurant in der Gärtnerstadt befindet sich direkt neben dem Hotel Europa, in welchem wir das letzte Mal übrigens auch untergekommen sind. Und das Restaurant hat einen super idyllischen Innenhof und es werden hier richtig leckere Gerichte ganz frisch und mit super viel Liebe zum Detail zubereitet. Und egal ob Suppen, Salate, Fisch oder Fleischgerichte, hier wird jeder fündig. Und auf der Karte stehen auch vegetarische und vegane Speisen, die wir auch probiert haben und es war so lecker. Es war wirklich so ein bisschen Essen auf sehr, sehr gutem Niveau. Also es hat wirklich gut geschmeckt. Dann habe ich noch einen Tipp, ja, für all meine Kaffee- und Kuchenfreunde, nämlich das Kaffeezuckerstück. Dieses befindet sich im historischen Stadtzentrum von Bamberg in der oberen Straße 4. Und hier kann man nicht nur super guten Kaffee schlürfen und hausgemachten Kuchen verputzen, hier kann man auch ein bisschen bummeln, denn das Kaffee ist voll von oben bis unten mit Retro-Gadgets, mit Vintage-Möbeln und Accessoires und vielen kleinen so Nettigkeiten und schönen Dingen. Und ja, da waren wir beim ersten Besuch schon und auch beim zweiten immer wieder ein cooler Anblick dieses Kaffee. Ja, im Kaffeehaus Krumm und Schief bekommst du ebenfalls alles, was so dein Kaffeeherz begehrt. Es ist eine super coole und gemütliche Atmosphäre dort und man bekommt eben auch verdammt guten Kaffee im Kaffeehaus Krumm und Schief.
Wie viele Stunden muss ich dafür einplanen für deine Schlemmertipps?
Naja, das sind ja erstmal nur drei. Ich habe ja noch viel mehr. Wenn man mal in unserem Blog guckt, sollte man sich alleine dafür schon, ja, wie du sagst, einen ganzen Tag Zeit nehmen und vor allen Dingen Hunger mitbringen. Man kann in Bamberg einfach richtig gut schlemmen. Ja, und in meinem Kaffeehaus Krumm und Schief gibt es auch noch super leckere Limonaden. Und unbedingt probieren die Zimtschnecken, denn die schmecken göttlich.
Ja, die waren jetzt super lecker.
Das waren meine drei Schlemmer-Highlights für Bamberg. Danke fürs Zuhören.
Wir schließen Bamberg ab mit interessanten Facts, wie wir es auch in Coburg schon gemacht haben. Coburg kommt gleich.
Ups.
Okay, interessanter Fakt Nummer 1. Bier spielt natürlich auch eine große Rolle. Die Stadt ist berühmt für sein Rauchbier, das auch als echt Schlenkerle Rauchbier bekannt ist. Und ähnlich wie in Coburg liegt das daran, dass dieses Bier mit Malz hergestellt wird, das über Buchenholz geräuchert wird, was ja zu dem charakteristischen rauchigen Geschmack bringt.
Ja, und man sagt immer, es ist ein absolutes Muss, dieses Rauchbier auch mal zu verköstigen. Und dafür habt ihr so einige Gelegenheiten in der Altstadt von Bamberg oder in einem der vielen Bierkeller. Ja, Emmy, und jetzt kommt interessanter Fakt Nummer 2. Bamberg wird oft auch als fränkisches Rom, wo wir wieder bei unserer Weltreise wären.
Jetzt sind wir schon in Rom.
Fränkisches Rom bezeichnet, da sich die Stadt auf sieben Hügeln erstreckt, ähnlich wie die italienische Hauptstadt Rom. Und einer dieser Hügel war ja vorhin schon der Michaelsberg. Okay. Also sind wir jetzt schon von Rio in Kleinvenedig und über Rom. Unsere Weltreise geht weiter und weiter.
Und zwar in das beschauliche Örtchen Kulmbach. Ja, ehrlich gesagt hatten wir vor unserer Reise noch keinen blassen Schimmer von Kulmbach und wüsste auch gar nicht, wo das gewesen wäre. Man hat es mal gehört. Aber ja, wir wären wohl ohne die Kampagne gar nicht so schnell dort gelandet. Was eigentlich total schade gewesen wäre, denn ich fand, als wir schon durch die Gassen Richtung Marktplatz liefen, spürten wir so eine Gelassenheit. Irgendwie war es gemütlich und locker, oder?
Ja, und ich zitiere da mal eine Passage aus unserem Blogbeitrag. Da haben wir nämlich geschrieben: Hier warten keine unzähligen Sehenswürdigkeiten auf dich und dennoch gibt es genug zu entdecken. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, etwas zu verpassen. Und genau das macht den Ort auch so entspannt. In Kulmbach genießt man eben einfach. Mhm. Ja, und genau das Gefühl hatten wir schon auf den ersten Metern. Es war wirklich so ein Gefühl von purer Entspannung und Urlaubsfeeling. Total idyllisch. Und ich finde, ja, das, was wir da auf dem Blog geschrieben haben, das beschreibt Kulmbach auch einfach perfekt. Unaufgeregt, aufgeregt.
Aber dabei ist Kulmbach mit 27.000 Einwohnern gar nicht so ein kleines Nest.
Naja, im Vergleich zu unserer Heimat Rostock. Mit 200.000 Einwohnern ist es schon sehr klein.
Ja, schon, aber in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die hatte 13.000 Einwohner und das war für mich zumindest, gut, damals schon groß.
Okay, lass mir das mal so stehen.
Aber kurzer Fun Fact am Rande, Kulmbach fühlt sich klein und gemütlich an, ist aber flächenmäßig mit 92 Quadratkilometer 30% größer als die oberfränkische Hauptstadt Bayreuth. Das ist schon ein ordentliches Stück. Und Bayreuth hat mit 75.000 Einwohnern fast dreimal so viel wie Kulmbach. Ja, fand ich schon interessant. Aber es liegt nur daran, dass viele kleine Gemeinden im Umland zu Kulmbach gehören. Und von den 92 Quadratkilometern hat die Stadt selbst, ich sag mal, der Stadtkern so 5, 6, 7 Quadratkilometer. Und das rückt es dann schon wieder in das richtige Verhältnis.
Also sind wir doch wieder bei dem gemütlichen Nest.
Ganz genau.
Ja, und in diesem gemütlichen Nest, Emmy, kann man ja doch so einiges sehen und erleben. Und was ich gut finde, dass es so überschaubar ist und man an einem Tag eigentlich die ganze Stadt erfassen kann. Und trotzdem ist gar nicht so wenig, was man dort erfassen kann. Und wir haben auch für Kulmbach natürlich wieder drei Highlights rausgesucht, die wir mit euch teilen wollen. Und los geht's natürlich wie so oft im Herzen der Stadt, nämlich rund um den sehr idyllischen Marktplatz mit dem wunderschönen Brunnen. Und ja, ein Marktplatz ist ja auch immer so ein zentraler Treffpunkt für Einheimische und Besucher und somit ein ja, super wichtiger Teil einer Stadt. Und gerade der Marktplatz in Kulmbach, den fand ich besonders idyllisch, weil er so, ja, ich weiß nicht, fand den so schön mit dem Brunnen, den Blumen, den hübschen Hausfassaden ringsherum.
Ich fand auch das Wetter hat richtig gut mitgespielt, weil es war ein sonniger Tag, die Leute ja saßen, haben Kuchen gegessen, Kaffee getrunken und irgendwie ja, war die Atmosphäre so, ach, netter Tag und hier ist die Welt völlig in Ordnung und Vogelzwitschern, ich weiß nicht.
Ja, doch, genau so war es eigentlich. Und hier am Marktplatz finden natürlich auch regelmäßig Wochenmärkte statt, es finden Feste statt und Veranstaltungen je nach Monat. Und ringsherum gibt es einige Cafés, es gibt eine Eisdiele, es gibt Restaurants und natürlich findet man in den Gassen der Altstadt auch ein paar Geschäfte, wo man bummeln und verweilen kann. Und in der charmanten Altstadt von Kulmbach sieht man natürlich auch viele Fachwerkhäuser.
Natürlich.
Natürlich, wie so oft in Franken. Und auch historische Brunnen und kleinere Gässchen. Und hier empfehlen wir euch auf jeden Fall einen Spaziergang entlang der Spitalgasse rund um den Weißen Turm. Ich erinnere mich, dass wir da richtig schöne Fotos gemacht haben und dass dieser Teil der Altstadt auch nochmal, ja man muss fast sagen, nochmal besonders schön war.
Mhm.
Und ja, wie ich schon meinte, ist die Altstadt ja ohnehin recht übersichtlich, weshalb man sich auch so wunderbar einfach mal treiben lassen kann. Ihr müsst gar nichts planen. Einfach hin und einfach mal loslaufen durch die paar Gässchen, die es da im Stadtzentrum gibt. Und dabei auch immer den Blick zu den Gebäuden schweifen lassen, die Fassaden und die vielen kleinen Details. Denn neben der Spitalgasse filmen wir auch die Oberstadt und Oberhacken. Lauft dort einfach mal entlang und ja, und saugt dieses wunderbar entspannte Gefühl einfach mal ein. Und einen besonderen Tipp haben wir auch noch, nämlich kurz bevor die Sonne untergeht, am besten einen Spaziergang entlang des Schießgraben machen, denn von dort aus hat man eine wunderschöne Sicht über Kulmbach, über die Dächer der Stadt und man sieht sogar das Wahrzeichen der Stadt. Nicht nur vom Schießgraben, auch schon vom Marktplatz aus, Emmy, und dort waren wir ja auch.
Das ist Tipp Nummer 2, die Plassenburg. Ja, von der Altstadt, wie Bolle schon meinte, ja, man läuft so 10, 15 Minuten zu Fuß bis zur Burg. Man kann auch mit einem Bus hochfahren.
Mit der Buslinie Nummer 5, um genau zu sein.
Genau, ja, und das ist so eine ganz imposante Befestigungsanlage, so eine, ja, so eine richtige Burg, die viele Jahrhunderte als Residenz der Herzöge, wie sagt man?
Diente.
Galt,
ja,
diente. Genau. Ja, später war das auch irgendwie eine Strafanstalt, Zuchthaus und die Nationalsozialisten, die haben da auch ihren Unwesen getrieben.
Die haben da eine Kaderschmiede draus gemacht. Also richtig verrückt, was die Plassenburg praktisch schon alles hinter sich hat.
Heute sind da 4 Museen drin. Das ist zum einen das Armeemuseum, das Museum Hohenzollern, Zinnmuseum und Landschaftsmuseum. Und ich muss hier gleich ja mal sagen, der Begriff Zinnmuseum, damit holt man jetzt nicht jedem hinterm Ofen vor. Aber ich kann euch wirklich sagen, es ist nicht nur wahnsinnig, wie detailliert diese Zinnfiguren gefertigt sind, sondern wie liebevoll man mit den Figuren so ganze Schauplätze ja, gestaltet hat, historische Ereignisse haben, also hat man so nachgebaut. Oder verschiedene Landschaften wie Dschungel mit, ich weiß noch, so Schimpansen und auch die Bäume waren Zinnfiguren, wenn man so will. Oder die Savanne Afrikas hat man so richtig süß, detailgetreu nachgebaut mit Hunderten von solchen Zinnfiguren. Ja, fand ich absolut beeindruckend. Im Nachhinein, ich wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt dahin gegangen, aber im Zuge einer Führung hat es uns da auch hinverschlagen. Und jetzt muss ich im Nachhinein sagen, war echt sehr beeindruckend.
Ja, finde ich ebenfalls. Ich muss auch sagen, dass ich davor jetzt nicht so viel damit anfangen konnte. Zinnmuseum, Zinnfiguren. Ich konnte nicht mal was mit Zinnfiguren wirklich anfangen. Aber es war wirklich interessant. Es gibt ja auch ein paar Schaukästen, wo man so erfährt, wie die hergestellt werden und in was für einer mühevollen Handarbeit. Es gibt da sogar auch so eine Zinnfiguren, wie sagt man, Börse, die regelmäßig stattfindet. Finde ich auch total interessant, wo Figuren verkauft und getauscht werden. Irgendwie so habe ich das verstanden. Ja, aber bei der ganzen Begeisterung für das wirklich gut gemachte Zinnfigurenmuseum sollten wir auch die Aussicht von dort oben nicht unerwähnt lassen.
Stimmt.
Denn sobald man über den schönen, im Renaissance-Stil erbauten Hof zurück nach draußen geht, kann man vom Rondell aus über die Dächer von Kulmbach schauen und über das üppig grüne Maintal. Und natürlich kann man da oben auch wunderschöne Fotos machen. Also es ist ein sehr schöner Aussichts- und Fotospot. In diesem Zuge erwähne ich natürlich auch das Burgcafé, welches da oben ist. Denn natürlich muss auch Zeit für Kaffee und Kuchen sein. Also wenn ihr mal da oben seid, Aussicht genießen, mehr über die Burg erfahren und Kaffee schlürfen. Ja, und um jetzt auch wieder das Thema Bier hier
unterzukriegen,
ist unser dritter Tipp für Kulmbach der Mönchshof. Dieser Hof umfasst gleich drei Museen. Dort ist unter anderem das Bäckereimuseum, das Gewürzmuseum und das Biermuseum untergebracht auf einer Ausstellungsfläche von knapp 3000 Quadratmetern. Also es ist eine beachtlich große Anlage. Und wir haben uns die Museen mal angeschaut und ich muss sagen, die waren wirklich super liebevoll und auch modern gestaltet. Und man hat einen richtig guten Einblick in die Welt der Biere, der Gewürze und der Backwaren bekommen. Besonders gut hat mir aber da das Gewürzmuseum gefallen, muss ich sagen, weil man hat dort ja so Sachen über Gewürze erfahren, die ich so gar nicht kannte, sei es von den Handelswegen früher, wie die Gewürze um die Welt gekommen sind, dann von den Gewürzen selber, von Kurkuma und Zimt und was da nicht alles ausgestellt wurde.
Das war wirklich schön aufbereitet alles, ja.
Und ich erinnere mich auch noch, Emmy, daran, dass es ganz unten gibt es einen so einen Desk, wo man, also so ein Computer, wo man so ein Quiz machen kann, nachdem man das Museum besucht hat.
Aber da ging es ja, glaube ich, um das Bier und das Biermuseum.
Da ging es um das Biermuseum, glaube ich, oder ging es um alle. Auf jeden Fall könnt ihr mal euch merken, wenn ihr da in diesen Museen seid, unten gibt es so einen Computer, da wird euer Wissen getestet, ob ihr dann auch beim Rundgang durch die Museen so ein bisschen aufgepasst habt. Und ich glaube, mein Endscore war gar nicht so schlecht.
Ja, da habe ich anderes im Kopf. Naja, diskutieren wir an anderer Stelle weiter.
Ja, vor Ort gibt es übrigens auch einen Biergarten draußen und wenn ihr mit eurem Besuch fertig seid, euer Wissen an diesem Computer getestet habt und durch den kleinen Shop gestöbert habt, könnt ihr auch das ein oder andere Bier natürlich vor Ort probieren. Nämlich das Bier vom Mönchshof haben wir gemacht und für gut empfunden.
Ganz genau. Aber Wolle, in Kulmbach kann man doch sicherlich nicht nur das leckere Bier genießen. Du hast doch bestimmt viele Schlemmertipps für uns.
Emmy, was ist das für eine Frage? Natürlich gibt es auch für Kulmbach Bolles Top 3 Schlemmer-Highlights. Und da habe ich direkt mal am Anfang ein super kleines, gemütliches, aber cooles Café rausgesucht, nämlich das Café Einraum, welches direkt am Marktplatz ist. Ich weiß, dass wir da draußen gesessen haben, unterm Schirm, bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel, haben super leckeren Kuchen gegessen und extrem leckeren Kaffee geschlürft. Also Kaffee Einraum, merken und notieren. Dann waren wir abends in der Kulmbacher Zunftstube. Das ist so ein richtig uriges, geselliges Lokal, wo es deftige fränkische Küche gibt. Und Emmy, du erinnerst dich ja vermutlich auch noch daran, dass wir da direkt mal an den Tisch von Einheimischen gesetzt wurden. Und dann saßen wir da, haben geschnackt und deftig fränkisch gegessen. Also richtig cool und können wir empfehlen. Ja, und wenn es auch bei deinem Besuch oder bei eurem Besuch auch so schön warm und kuschelig ist im Sommer im Kulmbach, dann schaut auf jeden Fall am Marktplatz auch bei der Eisdiele Sanremo vorbei, denn da gibt es richtig leckere Eissorten. Und mit einem Eis in der Hand dann einfach an den Brunnen setzen und das Treiben auf dem Marktplatz beobachten.
Ich wollte gerade sagen, und mit einem Eis in der Hand ist das Leben noch gleich viel einfacher.
Das stimmt auch. Ja, und für noch mehr Tipps, schaut wie immer auf dem Blog vorbei. In unserem Blogbeitrag über Kulmbach gibt es noch den ein oder anderen weiteren kulinarischen Schlemmertipp.
Vielen Dank, Bolinchen, für deinen Schlemmertipp. Ich komme jetzt zu den interessanten Facts. Wolltest du noch was sagen?
Nee, ich wollte dich auch gerade so überleiten, weil du leitest mich ja immer so schön über. Und jetzt möchte ich dich auch mal überleiten und sagen, hey, Emmy, hast du nicht auch einen super interessanten Fakt über Kulmbach für uns?
Zufälligerweise habe ich einen. In Kulmbach findet jedes Jahr das größte Bierfest in Oberfranken statt, die Kulmbacher Bierwoche. Wer hat das gedacht? Es gibt eine extra Woche nur dem Bier gewidmet.
Aber es ist gar nicht mal eine Woche, Emmy, sondern es sind sogar mehr. Es müsste heißen mehr Bierwoche, weil es sind 9 Tage statt nur 7.
Genau, 9 Tage lang feiern 120.000 Besucher im Herzen Kulmbachs bei Live-Musik, guten Essen und wenn ein Event schon Bierwoche heißt, dann kommt das flüssige Gold wahrscheinlich auch nicht ganz so kurz.
Ja, und damit sind wir jetzt einmal durch Kulmbach gereist. Wir hoffen, es waren nicht zu wenig Tipps. Wir haben versucht, alles gut verpackt, kurz und knackig rüberzubringen. Abschließend können wir auf jeden Fall sagen, Kulmbach hat uns überrascht. Kulmbach hat uns verzaubert. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, rund um Bamberg, Coburg und auch Bayreuth, macht mal den Abstecher nach Kulmbach. Und wenn es auch nur für 2-3 Stunden sind, genießt das wunderbare Flair in dieser kleinen Perle.
Du hast gerade sogar schon unser nächstes Reiseziel erwähnt, und zwar Bayreuth. Da ging unsere Reise weiter. Die Stadt liegt zwischen Coburg und Bamberg und ist mit 75.000 Einwohnern, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Hauptstadt Oberfrankens.
Oh, und da sind sogar auch 12.000 Studenten, habe ich mir sagen lassen, was ja wieder so ein bisschen für sich spricht, dass Bayreuth auch eine Studentenstadt ist und dementsprechend auch viel junges Flair mit sich bringt.
Witzigerweise können wir ja sogar sagen, dass Freunde von uns dort studiert haben.
Stimmt. Fällt mir gar nicht ein. Stimmt.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße. Ja, in Bayreuth war es das erste Mal auf dieser Reise so, dass wir nicht von unglaublich viel Fachwerk überrascht wurden, sondern in Bayreuth sind die Bauwerke vornehmlich im Stil des Rokoko und des Barocks. Das ist also eine völlig andere Kulisse. Das hat uns natürlich auch gut gefallen, war mal ein ganz anderes Feeling, als zuvor in Coburg, Bamberg und Kulmbach hatten.
Ja, zum Beispiel das neue Schloss mit dem Hofgarten oder die Schlossterrassen. Oder dieses Opernhaus, oh mein Gott, wie abgefahren war dieses Opernhaus. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal speziell drüber reden. Oder die Ermitage natürlich auch zu erwähnen. Absolut faszinierende Bauwerke im alten Stil.
Genau, und Bayreuth, ich weiß nicht, was hast du vor der Reise über Bayreuth gedacht? Ich habe es wirklich direkt mit Richard Wagner in Verbindung gebracht, weil man das so hört. Die Richard-Wagner-Stadt oder auch die Festspielstadt. Und ja, in diesem Zusammenhang wird Bayreuth oft genannt. Denn die Bayreuther Festspiele finden dort jährlich statt. Und das hängt auch damit zusammen, dass Richard Wagner selbst über 10 Jahre in Bayreuth gelebt hat. Und er selbst hat auch das Festspielhaus, ich sag mal, geplant, entworfen und bauen lassen.
Ja.
Weshalb ja dort sich jedes Jahr tausende Musikliebhaber aus der ganzen Welt treffen, um die musikalischen Werke des Komponisten nochmal aufleben zu lassen. Dazu kommen wir aber später auch nochmal. Ja, über Bayreuth könnten wir euch auch so viel erzählen, aber auch hier mussten wir uns natürlich wieder ein bisschen kurz halten. Und deswegen haben wir uns auch wieder 3, ich sag mal, Top-Highlights rausgesucht, die wir euch jetzt mit auf den Weg geben wollen.
Das eine hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, das Markgräfliche Opernhaus. Das wurde lang umgebaut, renoviert, restauriert. Ich weiß nicht, waren wir eine, ich will nicht sagen der ersten Gäste, aber so lange hat es, glaube ich, noch nicht geöffnet gehabt.
Ich weiß nur, dieser neue Museumsausstellungsteil, der war relativ neu. Auf jeden Fall wirkte es auch unfassbar neu dort drin.
Wir haben auf jeden Fall nichts erwartet, sind von dem Kassenbereich durch so einen Gang gelaufen und plötzlich hat sich dieser Opernsaal vor uns eröffnet. Ja, hat mich total umgehauen. Nicht nur die Architektur, sondern auch rund um das Bühnenbild wurde so schön inszeniert. Ja. Ja, ich war irgendwie sofort da in dieser Welt gefangen, muss ich sagen.
Vor allen Dingen, weil man ja von außen nichts derart Gigantisches vermutet hat.
Stimmt,
also es
ja.
war, das Opernhaus ist tatsächlich von außen total unscheinbar. Und was sich dann im Inneren alles eröffnet, also ist wirklich Wahnsinn. Wie du gesagt hast, die Architektur im Inneren ist auch, also ist wirklich einzigartig. Und ich glaube, ich habe noch nie ein schöneres Opernhaus beziehungsweise diesen Saal gesehen wie dort. Also es ist wirklich einzigartig, diese ganzen Sitze und die Verkleidung, alles aus Holz. Dann die große Bühne, die dann mit so einem Projektor, ne, wurden da so, also
da wird
so, ja, so angestrahlt, als würden da zwei so auf der Bühne getänzelt haben. Fand ich auch richtig cool gemacht.
Dann natürlich diese Deckenmalerei, diese goldenen Verzierung, ja, diese Loungen. Wahrscheinlich hast du da einen wahnsinnig schönen Blick dann auch auf die Bühne. Und ich fand auch, Also dieser Kassenbereich war so modern. Da läufst du, wie gesagt, durch den Gang und bist auf einmal in einer völlig anderen Welt.
Ja, und das gehört sogar, Emmy, zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Aus gutem Grund.
Aus gutem Grund. Ja. Also wenn ihr in Bayreuth seid, dann ist auf jeden Fall Anlaufstelle Nummer 1 das markgräfliche Opernhaus mit der interaktiven und sehr modernen Ausstellung, die wir wirklich euch ans Herz legen können.
Ans Herz legen können wir euch aber auch eine kleine Radtour. Ja, wer hat's gedacht? Ich meine, die Stadt bietet schon sehr viel, was man sich so anschauen kann. Ein Highlight für mich war es aber, an der Tourismuszentrale in diesem Tourismusbüro Fahrräder abzuholen. Die kann man sich dort mieten und dann zur Eremitage rauszufahren. Waren knapp 20 Minuten, ganz gemütlich, auch an so einem kleinen Fluss entlang.
An so einem See, ne?
Außerhalb der Stadt, genau. Und da kam dann auch noch so eine kleine, es war kein Badesee, glaube ich, aber so ein bisschen Naherholungsgebiet.
Mit genau, so einem kleinen Kiosk, Imbiss. Ne?
Genau, ja. Ja, sah super cool aus.
Die Eremitage in Bayreuth ist eine historische Parkanlage, welche sich halt am Stadtrand befindet. Und diese wurde im 18. Jahrhundert von Markgraf Friedrich von Bayreuth geschaffen und umfasst eine Fläche von über 40 Hektar. Also ihr solltet euch auf jeden Fall genügend Zeit mitbringen, um die ganze Anlage mal ganz gemütlich zu erkunden. Weil
die ganze
neben
Anlage.
Den wunderschönen Baumalleen seht ihr dort unter anderem auch noch die Orangerie, das neue Schloss und großzügige Brunnen und Skulpturen, die sich in der ganzen Anlage verteilen. Es ist wirklich ein wunderschöner Anblick. Und natürlich, was ich sehr, sehr gut fand, war auch das Kaffee, was es dort gibt.
Überraschung.
Natürlich.
Wir sind noch nicht bei den Schlabbertipps.
Aber das gehört dazu. Das Kaffee-Orangerie, dort haben wir Erdbeerkuchen und Kaffee. Also haben wir uns da bestellt und uns draußen hingesetzt, die Sonne auf uns wirken lassen. Und dann gingen auch diese Brunnenspiele an.
Genau, ja.
Das gibt einen oberen Brunnen, sage ich jetzt mal, und einen unteren. Und dort finden so diese Wasserspiele in regelmäßigen Abständen statt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es alle 15 Minuten war oder einmal die Stunde, weiß ich jetzt gerade gar nicht so
das
spontan.
Das steht bestimmt
weißt du?
Auf unserem Blog.
Ganz sicher. Und ich habe es tatsächlich vergessen. Ich wollte es jetzt nicht erwähnen. Da könnt ihr es aber nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ist die Eremitage eine wunderschöne grüne Lunge, wo man flanieren, picknicken kann, einfach so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann.
Das war wirklich ein kleiner Ausflug aus der Stadt daraus. Kleiner Ausflug? Hey, wir kommen hier nahtlos von Highlight zu Highlight. Ein Ausflug wert ist meiner Meinung nach auch Meißels Bier- und Erlebniswelt.
Definitiv. Also so eine Erlebniswelt stellt man sich ja eh immer schon sehr ja, groß vor. Viele Eindrücke, man kann viel erleben. Aber ich finde, vor Ort war es war auch so, es gab viel zum Erkunden. Da gehört ja zum einen das super coole Liebesbier Urban Art Hotel dazu, es gehört eine Kaffeerösterei dazu, ein größerer Shop, wo man irgendwie über, ich weiß nicht wie viele Biersorten kaufen kann.
Aber der Restaurantbereich, der war groß, auch mit Plätzen draußen, war total gemütlich unter Sonnenschirm und ja, da hätte ich es eigentlich auch noch eine ganze Weile ausgehalten.
Ja, und ich finde, das Besondere an dieser Erlebniswelt ist zum einen natürlich, ist klar, das Thema Bier wieder im Fokus, aber auch Kunst. Es sind so viele coole Graffitis dort verteilt auf dem Gelände und vor allem auch im Liebesbier Urban Art Hotel. Dort haben wir auch noch eine kleine Führung bekommen und das war richtig cool. Die Zimmer sind so, ja, so voll nach unserem Geschmack, ne? Alles so ein
Absolut.
Bisschen im Industrial Look mit so Backstein und Graffiti und ganz moderne Ausstattung, aber auch total schön. Licht. Hat mich so ein bisschen an ein Hotel an der Nordsee erinnert, ans Lighthouse in Büsum. Wollen wir jetzt mal keine Werbung dafür machen, aber es erinnerte mich vom Stil her daran.
Stimmt, und, jetzt ja, man, wo du sagst, ja.
Man kann alleine auch schon dort einfach eine kleine Graffiti-Street-Tour machen, finde ich. Da haben die wirklich so coole Werke von verschiedenen Künstlern, die sich dort verewigen konnten.
Ich fand es auch witzig, dass gerade in dem Hotel, die haben den Künstlern keinerlei Vorgabe gemacht. Sie haben gesagt, mach, was du willst. Und das, ja, fand ich schon so cool, dass das alles irgendwie trotzdem so ineinander geflossen ist. Ein Gesamtkunstwerk, obwohl das aus kleinen, vielen ja, Kunstwerken bestand, die eigentlich allein stehen waren.
Ja, auf jeden Fall, ja, crazy, obwohl es ja verschiedene Künstler waren, die auch untereinander jetzt nicht, ich sag mal, nichts
genau.
miteinander zu tun haben. Also wie Emmy sagt, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gesamtkunstwerk.
Also wenn ihr da eine Möglichkeit habt, zumindest mal in die Lobby reinzugucken von diesem Hotel, unbedingt machen, kurz umschauen, absolut geil.
Ja, und was auch noch zu der Erlebniswelt gehört, ist natürlich die Brauerei. Und du kannst dort eine Führung machen und dir die einzelnen Produktionsprozesse anschauen und hautnah erleben. Oder auch eigenständig mit einem Audioguide durch die verschiedenen Stationen gehen. Ist auch so ein bisschen wie ein Museum aufgebaut mit vielen Infos zur Geschichte, zur Vergangenheit und zur heutigen Zeit. Und ja, Emmy, was macht man am Ende einer solchen Führung?
Bier kosten oder anderweitig schlemmen vielleicht.
Ganz genau, im angeschlossenen Restaurant gibt es eine riesige Bierkarte. Ich glaube, da stehen über 120 Biere im Ausschank für dich bereit. Also du hast die Qual der Wahl. Und wir haben uns dann draußen auch auf die Terrasse gesetzt, auch alles richtig schön gestaltet und haben natürlich auch ein paar Bierchen probiert, die wir im Shop uns noch gekauft hatten. Und hat auch, wenn ich das sagen darf, richtig süffig geschmeckt. Es waren so fruchtige Biere, auch so kreative Biere, sage ich jetzt mal, aus so Flaschen. Fand ich richtig cool, waren richtig sommerliche, gut schmeckende Biere.
Was mich auch beeindruckt hat, dass man uns das auch gut erklären konnte, welches Bier welche Geschmacksnuancen hat. Und du sagst einfach dein Vorlieben und dann sagt, ja, genau das Bier oder das Bier. Also die kennen sich, das sind absolute Freaks im positiven Sinne. Also nicht nur Bierfans sind da an der richtigen Adresse. Wir sind jetzt nicht die ultimativen Biertrinker, muss man sagen. Aber war auch für uns ein absolutes Erlebnis.
Ja, und wo du es gerade schon angesprochen hast, wir müssen an dieser Stelle mal sagen, dass wir nach dieser Rundreise durch Franken wirklich auf den Geschmack gekommen sind. Wir waren vorher eher Team Wein und mittlerweile durch die Reise sind wir eher Team Bier, muss ich sagen.
Ja, zumindest von überhaupt kein Bier, vielleicht mal ein Radler, aber das als Bier zu bezeichnen ist ja auch schon grenzwertig. Ja, doch, jetzt bestellen wir uns auch hin und wieder mal ein Bier. Danke an Franken Tourismus, dass wir uns das so da
dass wir jetzt
haben.
Biertrinker sind.
Nee, aber letztendlich kann man sagen, ja, dass es eine unglaubliche Biervielfalt gibt und das spiegelt auch diese Bierkarte dann nochmal wieder.
Ja, und ich will da auch nochmal anmerken, dass man gar nicht unbedingt ein Biertrinker oder Bierfreund sein muss, finde ich, um zur Erlebniswelt zu gehen. Ich finde auch, wäre ich jetzt nicht so an Bier interessiert, hätte ich da einen richtig coolen Tag gehabt, weil einfach die Kulisse cool ist.
Absolut.
Selbst die Kaffeerösterei ist super, die ganzen Graffitis,
stimmt,
das Restaurant, da kann man super essen. Da hatten wir leider nicht die Zeit zu, aber laut den Google-Bewertungen schmeckt das Essen richtig gut dort im Restaurant. Ja, also Leute, wenn ihr in Bayreuth seid, das waren unsere drei Tipps. Dann besucht auf jeden Fall das Markgräfliche Opernhaus, macht einen Ausflug zur Eremitage und lasst euch auch die Biererlebniswelt von Meisel and Friends nicht entgehen.
So, Bolle, jetzt muss ich einmal kurz auf die Uhr gucken. Ich glaube, es ist Zeit für Bolles Schlemmertipps, wenn ich das hier richtig sehe.
Und hier kommen sie wieder, meine drei Schlemmertipps für Bayreuth. Emmy, natürlich haben wir auch für Bayreuth jede Menge Schlemmertipps. Im Blogbeitrag stehen noch ein paar mehr. Aber welche Orte mir extrem in meinem Schlemmergedächtnis geblieben sind, sind zum einen das Café Kraftraum. Dort waren wir zum Mittagessen. Und auf der Speisekarte gibt es super viele gesunde und ausgewogene Gerichte und die werden mit ganz frischen Zutaten zubereitet und vor allem
komplett
sorgfältig. Ja, es hat so lecker geschmeckt. Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr genau, so eine Salatbowls. Oh mein Gott, war das lecker. Und die ganze Atmosphäre in diesem Café ist so cool. Draußen kann man so gemütlich sitzen, drinnen sieht es total chillig aus. Also Kaffee, Kraftraum unbedingt notieren. Dann wurde uns super oft das Lokal Oskar empfohlen. Es ist wohl das Wirtshaus der Stadt, wo fränkische Küche natürlich ganz groß geschrieben wird. Fränkisch und vor allem deftig. Wir hatten leider keine Zeit, es persönlich zu testen, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, denn wie gesagt, es wurde uns sehr, sehr oft empfohlen und ist wohl eine Institution in Bayreuth.
Was haben wir denn stattdessen getestet?
Ja, wir sind, warum auch immer, in der Pizzeria der Holzofen gelandet. Und ich glaube, Emmy, oder? Was wolltest du gerade sagen?
Und das war auch kein schlechter Tipp, weil ich bekomme jetzt langsam Hunger. Und wenn ich mir diese Pizza vorstelle, die wir dort hatten, 1A. Also selten und lange nicht mehr so eine gute Pizza gegessen.
Ich wollte es gerade vorlesen, denn ich hatte mir notiert, eine der besten Pizzen, die wir seit langem gegessen haben.
Siehst.
Leckerer Boden, gute Portion, Top-Personal, also sehr zu empfehlen. Und Emmy, ich glaube, wir sind da tatsächlich gelandet, weil wir nach Tag 4 der Rundreise, oder es waren ja mittlerweile schon 5 Tage, dass wir neben der ganzen fränkischen Küche auch einfach mal wieder Bock auf eine Pizza hatten.
Kann man uns ja auch nicht übel nehmen.
Genau,
obwohl das fränkische Essen natürlich sagenhaft ist, aber bei jeder Reise und jede Stadt möchte ja sagen,
ey. Ja, unsere Schäuferle und unsere Haxen hier und unsere Würste da. Also Leute, es ist so deftige Küche, dass man wirklich zwischendurch auch einfach mal hin und wieder mal einen Salat essen muss. Oder mal eine Pizza oder mal eine Pasta. Nehmt es uns nicht übel.
So, Bolle, um mal die kulinarische Reise durch Bayreuth zu beenden oder beziehungsweise Bayreuth hier im Podcast auch abzuschließen. Hier nochmal der interessante Fakt, dass Bayreuth auch das Ziel der bekannten Burgenstraße ist. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Straße, die schlängelt sich über 780 Kilometer von Mannheim bis nach Bayreuth und verbindet rund 60 Burgen und Schlösser miteinander. Die Strecke ist besonders bei Cabrio- und Motorradfahrern beliebt. Du kannst es natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Natürlich jetzt nicht am Stück, aber in Etappen geht das auch, weil es da wohl auch einen Radweg dafür gibt.
Ja, und damit schließen wir Bayreuth auf dieser Franken-Rundreise ab. Wenn ihr noch mehr über Bayreuth und vor allen Dingen unsere Schlemmertipps, aber auch sehr viele Sehenswürdigkeiten erfahren wollt, dann schaut auf unserem Blog vorbei unter www.kommwirmachendaseinfach.de.
Kommen wir zur letzten Stadt der heutigen Episode, und zwar Nürnberg. Ja, Nürnberg ist mit knapp 520.000 Einwohnern die größte Stadt in Franken. Aufgrund der Größe kann man sich ja vorstellen, dass es da echt viel zu entdecken und zu erkunden gibt.
Ja, und ich muss sagen, ich war anfangs auch ein bisschen überfordert, denn wir hatten ja diesmal nur eine ganz begrenzte Zeit zur Verfügung. Und in einer so großen Stadt mit so vielen Möglichkeiten ist es halt schwer, da den Überblick zu behalten und sich so ein umfangreiches Bild der Stadt zu machen. Aber da wir glücklicherweise ja auch beruflich schon das ein oder andere Mal vorher in Nürnberg waren, kannten wir einige Ecken, die uns jetzt dementsprechend nicht ganz fremd waren. Aber in den 2 Nächten, 3 Tagen haben wir trotzdem noch richtig viele coole Spots in Nürnberg erlebt.
Nürnberg, das können wir jetzt vielleicht auch schon mal spoilern, hat uns sehr gut gefallen. Ich würde sogar sagen, ist unsere Lieblingsstadt oder eine der Lieblingsstädte in Franken. Sie ist zwar wuselig, aber auch irgendwie bunt, hip, auch traditionell und schön historisch mit Einflüssen aus so vielen verschiedenen Epochen. Ja, es hat mir schon sehr gut gefallen.
Ja, ich würde sagen, es ist so ein perfektes Komplettpaket Nürnberg. Nürnberg bietet halt so tolle Geschäfte, coole Restaurants und Cafés, jede Menge Sightseeing und Ausflugsmöglichkeiten. Nürnberg ist ein sehr gutes Komplettpaket.
Und da es sehr schwierig war, nur 3 Highlights für die Stadt rauszufischen, haben wir uns entschieden, komm, wir machen diesmal 5 Highlights.
Ja, und selbst das ist vermutlich noch viel zu wenig für diese Stadt, aber Leute, wir sind ja hier schon bei fast über 1 Stunde, glaube ich, an Podcast-Zeit. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Deswegen also 5 Highlights und ich fange direkt mal mit einer der schönsten Straßen der Stadt an, nämlich der Weißgerber Gasse. Ja, und diese super charmante und historische Gasse zeichnet sich durch so eine mittelalterliche Architektur aus und durch farbenfrohe Häuser. Dort reiht sich ein wunderschönes Haus ans nächste. Und ja, diese Häuserzeile verleiht dieser Straße auch diesen einzigartigen Charme. Und ich finde, dort kann man eigentlich perfekt den Rundgang starten. Davor gibt es noch die Bergbrand-Kaffeerösterei am Anfang der Straße. Da kann man sich erstmal gleich ein Käffchen gönnen und dann durch die Straße flanieren, vorbei an der kleinen Eismanufaktur, dort noch vielleicht ein kleines Eis schlabbern. Und ja, dass wir das ein oder andere Foto machen, denn es ist, glaube ich, auch ein ultra beliebter Fotospot. Als wir da waren, war es zum Glück leer. Wir hatten, glaube ich, eine gute Tageszeit erwischt. Aber es ist wirklich für mich als Fotografie-Enthusiastin einer der schönsten Fotospots der Stadt.
Oben am Ende der Gasse kommt man ja auch zu diesem Weinviertel, würde ich es jetzt vielleicht so nennen. Mit auch gemütlichen Bänken, ja, die auch so bewachsen sind. Also nicht die Bänke selber, aber da gibt es so kleine Sitzgruppen, ach so, die so richtig nett hergerichtet sind. Also finde ich eine schöne Ecke da in der Stadt.
Ja, und was ich noch erwähnen wollte, die Straße verdankt ihren Namen den Weißgerbern, die dort einst tätig waren und Tierhäute zu Leder verarbeitet haben. Deswegen auch Weißgerbergasse.
Interessant. Kommen wir jetzt zur wohl bekanntesten Sehenswürdigkeit in Nürnberg, der Kaiserburg.
Tada!
Tada! Ja, die thront quasi majestätisch über die Stadt. Finde ich schon sehr imposant, auch aus der Ferne schon. Die Festung, die hat ihre Wurzeln im 11. Jahrhundert, also schon ziemlich früh. Und sie diente als Residenz der deutschen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Falls ihr da hochgehen wollt, dann macht es am besten von diesem Tiergärtnertor aus. Da kann man ganz gemütlich diesen Berg hochlaufen. Dann kommt man auch am Burggarten vorbei oder quasi läuft man durch den Burggarten hindurch. Von da aus hat man dann noch eine Aussicht, die andere Seite der Stadt. Und wenn man den Weg einfach folgt, dann kommt man quasi automatisch direkt zur Burg. Und falls ihr tagsüber dort seid, könnt ihr auf den Zinnwelt-Turm gehen. Der kostet Eintritt 3,50. Es gibt aber auch ein Kombi-Ticket mit weiteren Gebäuden, die man dann besichtigen kann. Aber der Turm alleine kostet 3,50 €. Solltet ihr aber später am Abend da sein oder ganz früh am Morgen, dann ist dieser Burgbereich, dieser Innenhof geschlossen. Dann könnt ihr die Aussicht von diesem Platz an der Burgkapelle genießen.
Ja, und vor allen Dingen am Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist, ist dort ein ja, richtig beliebter Treffpunkt, um halt über Nürnberg den Blick schweifen zu lassen. Können wir sehr empfehlen. Am besten auch vielleicht noch ein Weinchen mitnehmen oder ein Bierchen vielleicht.
Ganz zufällig einen Wein dabei haben, ist nicht schlecht, ja.
Kommen wir nun von der Kaiserburg aus zurück in die Altstadt von Nürnberg. Hier befindet sich der Henkersteg mit dem Weinstadel und dieses sehenswerte Ensemble gehört für uns auf jeden Fall zu den Top-Spots der Stadt, wenn nicht sogar zu den Top-Fotospots der Stadt. Der Henkersteg, der auch Henkersbrücke genannt wird, ist eine kleine Fußgängerbrücke, die Pegnitz überquert. Und die Brücke verdankt ihrem Namen der Tatsache, dass sie früher vom Henker genutzt wurde, um auf das Gefängnis und die Folterkammern im Henkerhaus zuzugreifen.
Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, ne?
Nee, und
zum Henker läuft sie über so eine Brücke.
Ja, mit so einer, hier mit so einer, nicht so einer Sichel, aber haben die nicht immer sowas auf der Schulter gehabt? Irgend so ein Foltergerät?
Ich weiß nicht, ob man dem das nachsagt oder ob das wirklich so war.
Ja, auf jeden Fall, wo du es gerade sagst, ist, an, wenn man die Brücke überquert, an diesem Henkerhaus, sage ich mal, auch so ein Museum. Da kann man auch, genau. Ich glaube, es kostet 3 € Eintritt und dann erfährt man auch nochmal mehr über den Henker und seine Arbeit im frühen Mittelalter oder im späten Mittelalter. Kleiner Tipp, dieses Ensemble von diesem Henkersteg und dem Weinstadel, das lässt sich am besten von der Maxbrücke aus so nach 16 Uhr fotografieren. Wir waren nämlich einmal morgens da, da hatten wir ganz blödes Licht und dann waren wir nochmal am späten Nachmittag da und da stand das Licht 1A für schöne Fotos, denn man muss dazu sagen, dass der Henkersteg mit dem Weinstadel, glaube ich, eines der beliebtesten Fotospots ist. Also
Bestimmt. Dieses
Bild, wenn ihr mal Nürnberg bei Google eingebt und euch die Bilder anguckt, seht ihr wahrscheinlich immer Henkersteg, Weinstadel, ist auch so ein weiß-rotes, ja, so Fachwerkhaus und davor das Wasser. Ist wirklich wunderschön. Solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.
Und wenn ihr schon mal dort seid, in der Nähe von dieser Ecke, befindet sich auch unser viertes Highlight und zwar das Deutsche Museum. Hier dreht sich ja alles um unsere Zukunft, um die Frage, wie wir wohl in 10, 20 oder 50 Jahren leben. Ich glaube, das wird auch Zukunftsmuseum genannt und das entführt einen so ein bisschen ins Weltall, in smarte Cities und moderne Mobilität und so ganz viele Themen so rund um, ja, um die Zukunft in verschiedenen Bereichen, ja, ist da ausgestellt. Aber das ist jetzt nicht nur so irgendwie so ein langweiliges Museum, sondern so viele tolle Installationen und so Mitmachstationen. Ja, leiden halt ein, so ein bisschen interaktiv dabei zu sein.
Ja, die Zukunft irgendwie so erlebbar zu machen. Also das haben die wirklich cool gemacht. Selbst wir haben da an einigen Stationen uns mal ausprobiert und waren echt, ja, mega beeindruckt, wie die das auf spielerische, aber auch halt moderne Art und Weise dort rüberbringen.
Ja, absolut cool. Für uns definitiv ein Highlight. Ich wollte jetzt sogar extra mit meinem Bruder dann nochmal hinfahren, nur um in dieses Museum nochmal zu gehen. Wir hatten leider nicht ganz so viel Zeit, aber wollen wir auf jeden Fall nachholen.
Ja, bei unserem nächsten Nürnberg-Besuch werden wir auf jeden Fall nochmal viel mehr Zeit einplanen für das Deutsche Museum, genannt auch das Zukunftsmuseum. Das fünfte Highlight in Nürnberg ist tatsächlich ein Friedhof, nämlich der Friedhof St. Johannes. Und es mag jetzt irgendwie komisch klingen, dass ein Friedhof ein Highlight sein kann. Und es ist auch irgendwie ja vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber tatsächlich ist es ein wirklich sehenswerter Ort in Nürnberg, denn dieser historische Friedhof zählt zu den ältesten Friedhöfen der gesamten Stadt und ist auch bekannt für seine historischen Gräber und kunstvollen Skulpturen. Dort liegt unter anderem auch der berühmte deutsche Künstler Albrecht Dürer. Er wurde dort auf dem St. Johannes-Friedhof begraben, aber auch Veit Stoß und Ludwig Feuerbach. Ja, und wir waren auch dort vor Ort, haben unter anderem die historischen Gräber uns angeschaut, aber wir waren auch fasziniert und beeindruckt von der Schönheit dieses Friedhofs. Alle Gräber waren mit bunten Blumen geschmückt. Überall konnte man historische Skulpturen und Denkmäler aus verschiedensten Zeitepochen sich anschauen. Und ja, mit diesen unzähligen Blumen, welche halt auf diesen ganzen Gräbern verteilt waren, war die Atmosphäre einfach wirklich wunderschön. Und es ist jetzt natürlich kein Ort, wo man hingeht und 1000 Fotos macht, sondern man schlendert so ein bisschen da durch, man lässt das mal auf sich wirken. Ja, und am Ende können wir sagen, dass wir, glaube ich für uns beide, noch nie einen schöneren Friedhof gesehen haben.
Absolut, ja.
Wozu man natürlich sagen muss, dass jetzt Friedhofsbesuche auch nicht auf einer Tagesordnung stehen, weder in meinem Alltag noch in unserem Arbeitsalltag.
Aber ich habe da sogar eine Führung gesehen. Also das ist jetzt nicht unüblich, dass man als Auswärtiger, sage ich mal, da auf dem Friedhof umherläuft. Das ist auch total groß und faszinierend. Da gibt es auch so Wegweiser und so eine Tafel, wo diese Berühmtheiten liegen. Mit den Wegweisern versucht man das Grab dann zu finden, was gar nicht so einfach ist bei der Menge an Gräbern. Mag was ganz anderes, ne? Hat man so nicht auf dem Schirm, wenn man in Nürnberg unterwegs ist.
Ja, und wie wir schon öfter in dieser Episode gesagt haben, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt über in diesem Fall Nürnberg, dann schaut auf unserem Blog vorbei, denn wir haben wirklich einen sehr ausführlichen Beitrag verfasst mit unzähligen Sehenswürdigkeiten und Highlights. Schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Aber ich glaube, Emmy hat jetzt nochmal einen ganz besonderen Insider-Tipp. Den wollen wir euch schon mal jetzt mit auf den Weg geben.
Ganz genau, und zwar die Nürnberger Quartiere und die Web-App, die dazu entwickelt wurde. Die Stadt wurde in 7 Quartiere eingeteilt und diese Web-App, also ist quasi wie eine Internetseite, die führt einen wie ein Guide durch die verschiedenen Quartiere und zeigt einem interessante Orte wie Fotospots, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Museen, Galerien und alles, was es in diesem Quartier zu entdecken gibt, ist da echt ansehnlich aufbereitet dargestellt.
Ich glaube, es gibt da sogar auch immer so ein paar Coupons und so ein paar Gutscheine für die verschiedenen Quartiere und für ganz verschiedene Lokale oder Geschäfte, wo ihr dann tatsächlich den ein oder anderen Euro sparen könnt.
Das war mein Insider-Tipp. Und Paulinchen kommt jetzt mit den Schlemmer-Tipps.
Ihr Lieben, wir beenden diese erste Frankenrundreise in Nürnberg. Und natürlich habe ich auch jetzt wieder für euch 3 Schlemmer-Highlights für Nürnberg. Und da wäre zum einen das Bruderherz. Das Bruderherz ist nicht nur ein modernes Stadthotel, sondern auch ein Restaurant mit Brauwerkstatt. Und hier erwarten dich traditionelle und bodenständige Gerichte, aber auch ganz neu interpretierte Gerichte. Und da haben wir zum Mittag gegessen und hatten richtig leckere Salatbowls. Und ich glaube, wir hatten auch noch ganz super süße, schlemmige Desserts. Also, wenn ihr Lust habt auf kreative Gerichte, dann checkt mal das Bruderherz ab. Ein zweiter Tipp ist die Wirtschaft. Und wenn du auch eher lokale Spezialitäten und fränkische Küche magst, dann ist das Restaurant Die Wirtschaft die Adresse für dich. Denn hier bekommst du nicht nur moderne fränkische Speisen, sondern auch frisch gezapftes Bier in einer ganz geselligen Atmosphäre. Und genauso gesellig und traditionell geht es auch in der Hausbrauerei Altstadthof zu Gange. Das ist auch in der Nähe vom Tiergärtnertor. Dort haben wir ganz gemütlich den Abend ausklingen lassen bei ganz traditionell fränkischen Kässpätzle. Und ich weiß gar nicht mehr, was du dort auf dem Teller hattest, Emmy. Aber da haben wir auch draußen gesessen, den lauen Sommerabend genossen. Und man kann dort auch noch eine historische Felsengänge-Tour machen, also durch die historischen Felsenkeller, die sich unterirdisch unterhalb der Altstadtstraßen befinden. Und im Anschluss kannst du es dir im Restaurant gemütlich machen oder draußen im Biergarten. Einen letzten Tipp, das sind jetzt nicht nur drei Tipps, sondern einen habe ich noch. Und zwar ist es das Café Wanderer und Bieramt am Tiergärtnertor. Das wurde uns vor unserer Reise extrem oft empfohlen und natürlich waren wir nach unserem Abendessen dann auch dort. Wir haben uns beim Bieramt, nenne ich es jetzt mal, haben wir uns noch eine Weinschorle bestellt, haben uns draußen hingesetzt zu all den anderen Menschen, die dort saßen. Also es war so viel los, aber es war auch unglaublich gemütlich, so einfach mal zwischen den Menschen dort zu sitzen, nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und ja, diese doch sehr süffige Weinschorle zu genießen.
Kommen wir am Ende dieser Episode noch schnell zu zwei interessanten Fakten über Nürnberg. Zum einen, wusstest du, dass Nürnberg bekannt für seine lange Tradition in der Herstellung von Spielzeug ist? Ja, die Stadt hat eine lange Geschichte als Zentrum für Spielzeugherstellung, insbesondere Holzspielzeug, Puppen und ja, mechanischem Spielzeug. Heute ist Nürnberg zudem der Sitz der weltweit größten internationalen Spielwarenmesse. Also falls jemand sich dafür interessiert, dann unbedingt mal einen Blick ins Spielzeugmuseum werfen.
Ich glaube, der zweite interessante Fakt, ich glaube, der ist auch gar nicht so unbekannt, denn in Nürnberg findet natürlich jedes Jahr ganz traditionell der schon fast berühmte, würde ich sagen, Nürnberger Christkindlmarkt statt. Er ist einer der ältesten und, wie ich gerade sagte, berühmtesten Weihnachtsmärkte der ganzen Welt. Und ich weiß noch, früher auf meinem Job bei einer gewissen Firma für Reisedeals und Reiseschnäppchen, weiß ich noch, haben wir sehr oft diesen Christkindlmarkt vermarktet. Und es ging immer ab wie Schmitz Katze bei Social Media, wenn wir gesagt haben, Leute, 2 Tage ab nach Nürnberg zum Christkindlmarkt für nur, ich weiß nicht, xx Euro, aber es ging immer ab. Alleine die Bilder vom Christkindlmarkt sind so schön. Der lockt jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an und bietet einfach eine super festliche, weihnachtliche und traditionelle Atmosphäre mit Handwerkskünsten, Lebkuchen, Glühwein, jeder Menge Bier und natürlich auch der ein oder anderen Rostbratwurst, Emmy.
Ja.
Ja, so.
Ich glaube, jetzt sind wir fertig hier. Ja, ihr Lieben. Puh, das war die erste Folge zu unserer großen Frankenrundreise. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Überblick über die ersten 5 Städte Coburg, Bamberg, Kulmbach, Bayreuth und Nürnberg geben konnten.
Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, mehr über diese 5 Städte zu erfahren, dann fügen wir hier noch einmal an, dass ihr bereits auf unserem Blog, auf Instagram, auf Facebook jede Menge Infos zu unseren Reisen dort in diesen 5 Städten findet. Und ja, wenn ihr jetzt auch interessiert seid und vielleicht Lust habt, die nächsten 5 Städte mit uns zu erkunden, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, denn dann kommt Teil 2 unserer großen Frankenrundreise.
Und hier können wir wirklich schon mal garantieren, versprechen, dass nächste Woche die nächste Folge erscheinen wird.
Ja, das versprechen wir auf jeden Fall, denn jetzt sind wir so im Flow und wir werden jetzt wahrscheinlich uns auch gleich hinsetzen und schon die nächste Episode für euch aufs Band bringen. Aber ja, bis dahin sagen wir erstmal schönen Abend euch oder morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Habt einfach einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern und wir freuen uns, wenn ihr auch bei Teil 2 dabei seid in der nächsten Woche.
Vielen Dank fürs Einschalten.
Bis dann. Baba. Ciao, ciao.
Tschüss.